Kraft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde, folgende Frage, vor allem an unsere jungen Leute zunächst. Wohin würdet ihr gerne einmal reisen? In welches Land? Ich frage extra, in welches Land, damit ihr nicht jetzt sagt Bischofshofen oder Hützschlag. Das ist zwar auch durchaus eine Reise wert, aber ich denke, die jungen Leute haben auch ein bisschen Fernweh. Wohin würdet ihr gerne einmal reisen? Maria.
Okay.
Ja? Ja? Such dir was raus. Elena? Aha. Thailand, ja, spannend. Hat jemand von den Großen ein Traumziel oder habt ihr schon alles besucht, was ihr besuchen wolltet?
Israel.
Wo?
Israel.
Aha, ja, interessant. Wir haben heute in der Schriftlesung gehört, dass es ein Ziel war für viele damals einmal im Leben wenigstens oder noch besser zur Festzeit nach Jerusalem zu kommen. Und da waren jetzt auch ein paar Griechen, haben wir gehört, und die kamen zu einem der Jünger und sagten, wir wollen Jesus sehen. Und das hat mich so angesprochen und beschäftigt im Hinblick auf unsere jungen Leute. Wenn das doch auch in euren Herzen stünde. Wir wollen Jesus sehen. Das hat die Griechen damals interessiert. Das hat sie fasziniert. Das hat sie gefangen. Wir wollen Jesus gerne sehen. Man kann auch heute Jesus sehen. Vielleicht nicht optisch. Aber man kann ihm begegnen. Wir nennen das Glauben. Und ich möchte heute mit euch bedenken, was das eigentlich heißt, ich glaube. Da gibt es ja so ein paar Sager, die einfach nicht auszurotten sind. Und mal schauen, ob sie auch euch betreffen. Ich höre immer wieder den Satz, ich glaube nur, was ich sehe. Ich glaube nur, was ich sehe. Das wäre ein sehr beschränktes Gesichtsfeld. Und wenn wir diesen Satz ernst nehmen, müssten wir alles glauben, was wir im Fernsehen sehen. Aber da haben wir gelernt, dass das schon lange nicht mehr so günstig ist. Ich glaube nur, was ich sehe, bringt uns nicht vorwärts. Manch einer sagt, der Glaube ist mein innerer Halt. Aber ehrlich gesagt, auch das ist zu wenig. Wir brauchen doch nicht nur einen inneren Halt, wir brauchen einen äußeren Halt. Stellt euch vor, ihr seid mit der Straßenbahn in Wien unterwegs und sie biegt scharf ab und ihr habt nur einen Stehplatz ergattert. Wenn man da jetzt nur einen inneren Halt hat, hilft einem das nichts. Man wird umgeworfen. Da braucht man den Griff von oben herunter, um sich an ihm festzuhalten. Der Glaube ist viel mehr als ein innerer Halt. Du brauchst einen von außen. Oder manche sagen, man muss halt fest glauben. Fest ist wichtig. Nicht nur glauben, sondern fest glauben. Aber fest wird ein Glaube nur dann, wenn das fest ist, woran er sich hält. Stellt euch vor, der Stadtteich in Radstadt ist zugefroren im November. 1 Zentimeter dickes Eis. Und du prüfst jetzt, ob es dich trägt. Und du glaubst ganz fest, dass es das tut. Und was wird passieren? Du wirst einbrechen. Also ich sicher bei meinem Gewicht. Du kommst 3 Monate später. Es war eine Frostperiode von 3 Wochen. Das Eis des Stadtteichs ist mittlerweile 15 Zentimeter dick. Weil du das letzte Mal eingebrochen bist, gehst du nur sehr zaghaft, mit ganz wenig Glauben, aber mit ein bisschen Glauben auf das Eis. Und was wird passieren? Es trägt dich. Das ist doch erstaunlich. Wir brauchen nicht einen festen Glauben, sondern einen Glauben an was Festes. Hast du so einen Glauben? Dann höre ich immer wieder auch den Satz, Hauptsache, man glaubt überhaupt an was. Es ist eigentlich egal an was. Da sage ich nur, so wenig ein Reiseprospekt eine Reise ist, sondern nur ein Prospekt, eben nicht die Reise selbst. So wenig ist eine Meinung über den Glauben schon Glaube. Und ich mache die Erfahrung und stelle immer mehr fest, wenn jemand nicht mehr an den Gott der Bibel glaubt, glaubt er nicht etwa an nichts, sondern er glaubt an alles Mögliche. Dann höre ich immer wieder auch den Satz, und ihr vielleicht auch, die Religionen sind sowieso alle gleich. Also noch einmal, dann ist es egal, was man glaubt. Aber da müssen wir schon ein bisschen genauer hinschauen. Die Religionen sind nicht alle gleich. Im Hinduismus ist im Letzten alles Gott. Du bist Gott, der Baum ist Gott, das Wasser ist Gott. Alles ist Gott. Im Buddhismus, im ursprünglichen Buddhismus, gibt es überhaupt keinen Gott. Der ist eigentlich eine Philosophie. Und im Islam gibt es einen Gott, bei dem man sich aber nicht auskennt. Da weiß man eigentlich nie, woran man ist. Da kann man nur hoffen, dass er allerbarmend ist. Und ganz viele Menschen glauben heute an eine Kraft oder an die Energie, wo sie auch immer herkommen mag. Aber da findet nie eine persönliche Begegnung statt. Und das ist das Kostbare am christlichen Glauben. Wir haben es hier zu tun mit einem unendlichen und persönlichen Gott, der sich in seinem Sohn Jesus Christus uns offenbart hat und der uns und auch euch Erlösung schenken will. Nicht für ein gutes Leben als Belohnung, sondern einzig und allein wegen der Gnade Gottes. Darum lade ich unsere jungen Leute heute ein. Sag so ganz persönlich, wenn sie dir sagen, das muss jeder für sich selbst entscheiden, dann stimmt das. Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber die Frage ist doch, ob wir alles für uns selbst entscheiden können. Wir brauchen da eine Begegnung und zu der lade ich ein. Und rufe euch zu, liebe Konfirmanden, betrachtet Jesus. Betrachtet nicht die Kirche, die ist nicht maßgeblich. Betrachtet nicht den Pfarrer oder irgendwelche schlechten Beispiele des Christentums. Da ist viel Mist gebaut worden, das geben wir offen zu, aber darum geht es nicht. Betrachte Jesus und dann entscheide, wer er für dich sein soll. Betrachte Jesus und bedenke, wie Jesus wirkte. Der Film hat uns das sehr schön gezeigt. Jesus war da für die Kranken und die Kaputten. Und er hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und für die war er dann da. Betrachte Jesus und bedenke, wie er wirkte. Und keiner hat die Welt bewegt wie er. Das sehen wir allein schon daran, dass nach ihm unsere Zeitrechnung ausgerichtet ist und dass das Kreuz, an dem er gestorben ist, das bekannteste Zeichen ist, das es gibt. Und von Jesus bewegte Menschen haben das erste Sozialwesen, das erste Gesundheitswesen und auch das erste Bildungswesen initiiert. Auch das Bierbrauen haben die Mönche erfunden. Das ist mir ziemlich wichtig. Und die Mönche waren von Jesus bewegt. Und er hat inspiriert das am weitesten auf der Welt verbreitete Buch, die Bibel. Betrachte Jesus und bedenke, wie er wirkte. Aber noch eins, wie er wirkte, das kann der Andreas uns zeigen, hat Sieger Köhler auf diesem Bild dargestellt. Und wir schauen gleich zum nächsten. Und ich rufe den Konfirmanden zu, betrachtet und bedenkt, wie Jesus endete. Endete. Was waren seine letzten Worte? Das ist ja sehr aufschlussreich, was jemand sagt, wenn er gehen muss. Von Buddha sind angeblich folgende letzte Worte übermittelt: Ich habe es nicht geschafft. Und was waren die letzten Worte Jesu? Er hat ein paar gesagt noch. Das erste: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er bittet für seine Peiniger. Und dann sagt er zu einem Verbrecher neben sich, der wirklich ein Verbrecher war und der das dann auch einsah und der merkte, dieser sterbende Jesus ist meine letzte Chance. Jesus, gedenke an mich, sagt er, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus, eines seiner letzten Worte, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber dann auch das grenzenlose Vertrauen Jesu in seiner Todesstunde, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann sein letztes Wort wohl, es ist vollbracht. Betrachte und bedenke, wie Jesus endete. Da war gerade kein Schlussstrich. Das dachte die damalige religiöse Elite. Wir machen unter die Akte Jesus einen Schlussstrich. Aber dann kommt Jesus ja sogar wieder nach 3 Tagen und es gibt einen Strich durch die Rechnung der Frommen, weil er lebt. Betrachte und bedenke, wie Jesus wirkte. Betrachte und bedenke, wie Jesus endete. Betrachte und bedenke schließlich, was Jesus wollte. Jesus wollte nicht eine Religion bringen. Er wollte nicht unser Tun zuerst. Er ist gekommen, um etwas für uns zu tun. Wenn du Jesus kennenlernen willst, dann lass ihn das an dir tun, was er tun möchte. Gib ihm die Chance dazu. Und wenn du dein Heil schaffen willst, dann kommst du zu spät, denn er hat es längst getan, es ist vollbracht. Das ist gute Botschaft. Was will Jesus? Er wirbt um deine Gunst. In allen Religionen denken die Menschen, sie müssen um die Gunst Gottes werben und strengen sich dann an. Aber Gott hat den Spieß umgedreht, er wirbt um deine Gunst und du sollst jetzt überlegen, wer er für dich sein soll. Und da ist sein Anspruch im Raume, den er nie zurückgenommen hat. Ich bin der Sohn Gottes. Und da gibt es jetzt logisch gesagt nur 3 Möglichkeiten. Entweder Jesus ist ein Spinner, wenn er behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Und wenn er ein Spinner ist, brauchst du dich nicht länger um ihn kümmern. Oder Jesus ist ein bewusster Lügner mit seinem Anspruch, der Sohn Gottes zu sein. Dann kann ich dir nur raten, lass dich von ihm nicht verführen. Oder Jesus ist ein Wahrer. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Aber dann musst du dich mit seinem Anspruch auseinandersetzen. Dann musst du dich mit ihm befassen. Und dazu seid ihr Konfirmanden, dass ihr das tut, dass ihr euch das überlegt. Bedenke, wie Jesus wirkte, wie er endete und was er will. Ein französischer Denker namens Blaise Pascal hat schon im 17. Jahrhundert gesagt und erkannt, Gott kann man nicht beweisen. Er hat aber gleich auch gesagt, Gott, man kann nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Und dann hat man wieder Optionen. Genau genommen sind es vier. Und die sollen euch helfen, Jesus zu betrachten und zu bedenken, wie er wirkte, wie er endete und was er wollte. Blaise Pascal hat gesagt, du kannst nicht glauben und Gott existiert auch nicht. Das passt zusammen und dann ist es egal. Wenn er nicht existiert und du nicht an ihn glaubst, dann ist nichts gewonnen und nichts verloren. Oder du kannst an ihn glauben und er existiert aber nicht. Dann hat das auch keine Folgen. Wenn er nicht existiert und du glaubst nicht an ihn, ist das egal. Wenn du an ihn glaubst und er existiert nicht, ist auch egal. Du hast eine dritte Möglichkeit. Er existiert und du glaubst an ihn, dann bist du gewissermaßen auf der sicheren Seite. Wenn er da ist und du glaubst an ihn. Problematisch ist eigentlich nur jetzt die letzte der Möglichkeiten. Er existiert und du glaubst nicht an ihn, dann hast du dich schwer geirrt und am Ende verkalkuliert. Darum ist es weise, sich mit Jesus auseinanderzusetzen. Das löst jetzt noch nicht das Gewissheitsproblem, denn entscheidend ist ja nicht nur, ob Gott da ist, sondern wer er für dich ist. Was er für dich sein darf. Aber betrachte Jesus und bedenke, wie er wirkte. Betrachte und bedenke, wie Jesus endete. Betrachte und bedenke, was Jesus wollte. Ich habe auf einer Folie eine Zusammenfassung geschrieben, die wir jetzt noch miteinander vielleicht lesen können. Das ist das Evangelium. Das Evangelium besteht aus vier Gewissheiten. Die erste ist, ich bin geliebt. Wenn du heute alles vergisst, was passiert ist, nimm dieses mit. Ich bin geliebt. Das heißt, ich bin von Gott gedacht, geplant, gewollt und gebraucht. Und die Bibelstelle dazu liest uns. Die Maria, ganz oben, Johannes 3,16.
Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Das ist das Wichtigste für mein Leben. Ich bin geliebt. Aber warum erfahre ich das selbst so wenig? Warum ist das so bedeutungslos oft für mich? Das ist der zweite Satz des Evangeliums. Du bist getrennt von Gott. Sarah, liest du Römer 3, 23. Was sagt die Bibel?
Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott die Menschen ursprünglich geschafft hat.
Das zweite, Römer 6, dasselbe noch einmal. Ja, dass ich von Gott erst einmal getrennt bin, erkenne ich daran, dass ich sterben muss. Aber Gott hat eingegriffen. Das ist die dritte Gewissheit des Evangeliums. Ich darf gerettet sein. Du bist gerettet. Liest du uns das? Jawohl. Und Römer 6. Elena?
Der Lohn des Sündenfalls ist der Tod. Gott hat die Beziehung verdient. Aus seiner Gnade vergeben wir das Leben für Jesus Christus, unseren Herrn.
Und die Svenja? 2. Korinther 5.
Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als Gerechte bestehen können.
Und das letzte gleich auch noch.
Eure Rettung ist wirklich meine Gnade. Du dir erkannt, sie allein durch ihn auch.
das ist das Evangelium. Ich bin von Gott getrennt, aber Christus kommt und zieht uns hinein in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und das muss ich jetzt irgendwann einmal bekräftigen, bestätigen, befestigen. Und darum geht es Konfirmation. Es ist die letzte Gewissheit des Evangeliums. Du bist geladen, gefragt, berufen, und die Frage ist, ob du irgendwann einmal auch gekommen bist. Denk die Maria noch einmal an, Johannes 1, Vers 12.
Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinem Namen glauben.
Ja, wer ihn aufnimmt. Und Joel 3 im Alten Testament.
Und es soll geschehen, wer das Herrn namens antworten will, der soll errettet werden.
Ja.
Der Lämmer mit deinem Mund wird bekehrt. Du kennst, dass du Jesus liebst, dass Jesus der Herr ist und du deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott vor dem Tod aufgeregt hat.
Ja, das ist das schlichte Evangelium. Bist du schon gekommen? Du bist geladen? Hast du dich retten lassen? Weißt du, dass Gott dich liebt? Er will vor allem unsere jungen Leute heute ansprechen und beschenken. In der Passionsgeschichte kommt uns ein römischer Statthalter unter mit dem Namen Pontius Pilatus. Der hat es sogar in das Glaubensbekenntnis geschafft mit seinem Namen. Das hat sonst nur noch die Maria geschafft. Gelitten unter Pontius Pilatus. Und dieser Pontius Pilatus, der hatte den Prozess Jesu zu führen. Und der hat an einer Stelle laut dem Johannesevangelium gesagt: Ich weiß nicht, was ich mit Jesus machen soll. Was soll ich mit Jesus anfangen? Was soll ich mit Jesus machen? Und er hatte irgendwie keine Lust. Das Ganze war ihm lästig. Er spürte, Jesus ist eigentlich unschuldig. Er wird nur verklagt von seinen Feinden. Das war ihm nicht lustig, das war ihm lästig. Er hatte keinen Bock auf Klarheit über Jesus, keinen Bock auf die Wahrheit über Jesus. Und schon gleich gar keinen Bock auf die Torheit des Kreuzes, von der Paulus dann später einmal spricht, wenn er sagt, das Wort vom Kreuz ist ein Unsinn für die, die verloren gehen. Aber für mich ist es die Kraft Gottes. Was soll ich mit Jesus machen? Nimm das mit und gib ihm selbst die Antwort. Jesus sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du ihn aufnimmst, dann gibt er dir die Macht, als sein Kind zu leben. In der Gewissheit, er hält mich, er trägt mich, er begleitet mich, er erfüllt mich. Heute und in alle Ewigkeit. Herr Jesus, wir bitten für uns selbst und für unsere jungen Leute, dass sie das verstehen. Dass sie geliebt sind von dir, dass sie aber auch getrennt sind von dir und gerettet werden können durch dich, geladen sind zu dir, gefragt sind nach dir und hoffentlich auch kommen zu dir. Hilf, dass wir bedenken, was du getan hast. Lass uns vor allem in dieser Passionszeit auch auf dich schauen, auf dein Ende, auf dein Kreuz und deine Auferstehung. Und lass uns begreifen, dass du uns willst, unser Ja zu dir willst. Und hilf, dass wir es dir nicht schuldig bleiben.